Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Jo, wir haben es noch nicht verlernt. Wir haben unser Intro immer noch voll drauf, würde ich sagen.
Voll, voll. Aber ich habe geübt, mehrere Stunden.
Genau, aber sonst rostet man.
Deswegen am Samstag auf, damit ich einfach Zeit zum Üben gebraucht habe.
Genau, wir haben über die letzten Monate geübt. Nur am Intro geübt und deswegen hatten wir keine Zeit zum Aufnehmen. Nein, also...
Ich bin so vorm Spiegel gestanden und habe gesagt, ich bin der Jo. Ich bin der Jo.
Ich bin der Jo.
Jo. Ich bin der Mo. Na, falsch.
Genau. Also, wie es dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist oder der einen oder anderen. Wir hatten ein bisschen eine Pause eingelegt, aber ich glaube, dafür haben wir einen sehr erfreulichen Grund gehabt, den der Jo vielleicht ganz kurz erläutern darf.
Ja, also bei uns ist Kind Nummer 2 Ende August.
Herzliche Gratulation.
Dankeschön. Und ja, das hat den Schlaf und die Zeit sehr reduziert.
Genau.
Was ich natürlich sehr schön finde, aber gleichzeitig finde ich es schon ein bisschen schade, dass wir so lange nicht gepodcastet haben. Und darum freue ich mich, dass wir jetzt da sitzen.
Das freut mich auch sehr. Und da haben wir uns auch gedacht, wenn wir jetzt schon so eine lange Pause gemacht haben, dann ist vielleicht auch einfach erstmal an der Zeit, dass wir uns gegenseitig erzählen, was wir denn so die letzten 5 Monate getrieben haben. Zumindest ist der eskapistischer Natur. Also wir haben uns ja Gott sei Dank das ein oder andere Mal auch privat getroffen. Das war dann doch auch mal möglich. Natürlich
sogar mit Dennis, wenn ich das sagen
darf. Richtig, stimmt. Dennis war in Wien. Da gab es auch ein Crossover-Event. Genau, aber nein, Jo, es freut mich natürlich für euch sehr, dass euer Nachwuchs da jetzt gut angekommen ist bei euch. Und natürlich, ich glaube, das versteht jeder, da sind die Prioritäten dann ein bisschen andere. Da ist es dann nicht unbedingt erste Priorität, dass man über irgendwelche nerdy Dinge redet, statt zu schlafen oder statt sich um das Kind zu kümmern oder beides oder ja. Also von dem her, alles Gute, es freut mich sehr. Und ich bin nur die ganze Zeit überlegen, das ist das einzige Problem, wie diese Folge jetzt heißt. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich bin ja ein Freund von schlechten Wortspielen und Eskachapoden oder so irgendwie. Schauen wir mal. Das hört sich schon ziemlich furchtbar an. Ich glaube, wenn man das runtertippt, klingt es noch viel furchtbarer. Vielleicht heißt die Folge trotzdem so. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal.
Aus SEO-Sicht würde ich was anderes nehmen.
Jo, ich glaube, von SEO haben wir uns sehr bald verabschiedet. Beziehungsweise haben uns dem Thema noch nicht mal angenähert. Aber okay. Es ist immer, meinten Sie, wenn man bei uns, also wenn man uns googelt oder bei einer Suchmaschine sucht, ist es immer, meinten Sie irgendwas anderes. Aber okay. Wir machen es ja nicht für Google Ad Revenue. Leider, Gott sei Dank, wie auch immer. Alles hier ehrenamtlich. Aber nichtsdestotrotz, das Thema soll heute mal sein, was hast du, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, zumindest in Podcast-Form, so geschaut, gespielt, vielleicht auch gelesen oder gehört, ich weiß es nicht. Wir wissen voneinander ja jetzt tatsächlich nicht so richtig, was die jeweils andere Person getrieben hat in letzter Zeit. Eskapistischer Natur wiederum. Ich meine, gut, ich habe einen anderen Podcast, vielleicht hast du da auch, oder ich weiß sogar, dass du da hin und wieder mal reinhörst. Mal schauen, ich habe jetzt auch ein paar andere Dinge gefunden, die ich, glaube ich, so noch nicht erwähnt habe. Aber ja, du wirst so tun, als würdest du sehr überrascht sein von allem, was ich hier heute mitbringe, oder?
Ja, ich muss sagen, ich habe mir durchaus vom Lichtspielcast das eine oder andere Mal schon was abgeschaut.
Sehr schön, das freut uns.
Sogar vom Dennis, obwohl ich offenbar nicht ganz seiner Meinung oft bin.
Ja, ich lache, weil du mir ja hin und wieder Kommentare zu Dennis-Kommentaren schickst, in unser, also über Messenger.
Na, aber zum Beispiel habe ich mir von euch Catch the Killer geholt. Ich glaube, den hat der Dennis mal...
Hunt the Killer, oder so irgendwie?
Ich glaube, Catch the Killer heißt.
Catch the Killer, okay, sorry.
So eine Polizistin, die mit so einem alten Polizisten überraschenderweise einen Killer jagt. Ja, also nur so als Beispiel. Kann man sich schon was ab... Entschuldigung. Kann man sich schon was abschauen.
To Catch a Killer, so heißt er. To Catch a Killer. Ja.
Ich glaube, auf Deutsch heißt er dann Catch the Killer.
Ach so, ja, das kann natürlich sein.
Also auf Deutsch Amazon, meine ich. Ich habe nie auf Englisch geschaut, aber...
Ja, lass kurz schauen. Ja. Er hat natürlich keine deutsche Wikipedia-Seite, aber das klingt sehr plausibel, dass da irgendjemand denkt, das ist zu kompliziert für deutsches Publikum oder für nicht englisch sprechendes Publikum. Ja, egal. Das war der denn eskapistisch?
naja, es war halt so ein Thriller aller 7, so ein bisschen noir und der Killer ist allen immer einen Schritt voraus und so. Mm. Ja, war sicher nicht der beste Thriller, aber schon ganz spannend. Also hab ich nicht bereut.
Sehr schön.
Aber das, der steht jetzt gar nicht auf meiner Liste. Das ist ein so kurze Spin-off-Anekdote gewesen.
Sehr schön.
Ja, sollen wir gleich anfangen, oder?
Ja, bitte, natürlich.
Ich fange mit was wenig Überraschendem an, weil es ist eskapistisch und ich glaube, es interessiert uns und ich weiß auch, dass ihr das Gelichtspiel castet habt.
Ja.
Alien Romulus.
Ja, ja.
Ich bin leider nicht ins Kino gekommen, habe auf den Heimkino-Release warten müssen. Das heißt, ich habe auch diese ganze schlechte CGI-Dings verpasst.
Ja.
Ganz kurz zusammengefasst, ich finde, mir hat das sehr gut gefallen. Aber, ich warte noch mit meinem Aber. Ich finde, er gibt coole Einblicke in das Universum. Und zwar nicht in diesen Schatz, den der Ridley Scott gemacht hat, sondern das, was ich davon haben will, nämlich Retro, Future, hinige alte Planeten, alle leben in Containern und es ist dreckig und muddy und gatschig und eigentlich willst du nicht dort sein.
Ja.
Also dieses Verschwitzte, sag ich mal, das auch Alien 1 und Aliens 2, also Aliens, gut rüberbringt.
Und so ein bisschen mehr der Blue-Collar-Horror.
Ja, weil der Ridley Scott halt eine seiner zahlreichen Verfehlungen bei den neuen Filmen ist, dass es einfach Hochglanzfilme sind. Das ist so wie George Lucas mit 1, 2, 3. Plötzlich ist das abgefuckte alte Universum ein glänzendes, strahlendes. Und das finde ich nicht so ganz passend. Also das hat mir gut gefallen, dass man einfach Einblicke in den Alltag kriegt, vor allem am Anfang. Es gibt unglaublich schöne Weltraumaufnahmen natürlich, die ich auch von Alien erwarte. Ich persönlich, ohne dass ich zu viel spoiler, das Ende ist ja oft kritisiert worden. Ich finde es eigentlich ganz cool, ich sage jetzt mal kryptisch.
Also der letzte Showdown meinst du wahrscheinlich,
der
oder?
Der letzte Showdown, ja. Ich sage jetzt mal ganz kryptisch, das Alien ist ja bekanntlich von Giga designed. Und das Alien, das in dieser Form auftritt, erinnert mich sehr an Junji Ito, den ich schon das eine oder andere Mal erwähnt habe. Ein japanischer Horror-Mangaka, der immer sehr verstörende Figuren malt. Und also, es ist natürlich jetzt kein Giga-Alien, aber mich hat es einfach sehr bei meiner Junji Ito-Liebe getroffen und darum habe ich ganz gut damit leben können.
Ah, fein.
Aber, jetzt kommt das Aber, ich finde, der Film war fad.
What? Wirklich?
Fad ist übertrieben. Ich habe ihn aber einfach nicht spannend gefunden.
Okay.
Ich finde, er war wunderschön und deswegen finde ich ihn auch gut und habe es nicht bereut. Aber, dass er mich jetzt richtig gecatcht hat, ist einfach nicht passiert. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil vom Fede Alvarez, der ihn gemacht hat, Evil Dead von 2013, das ist einfach eine Tour de Force, wo man kaum zum Atmen kommt. Und Don't Breathe, den er 2016 gemacht hat, ist ähnlich intens. Und da war es mir ein bisschen zu sehr Weltraumspaziergang irgendwie.
Wirklich? Also, habe ich gar nicht so empfunden.
Also natürlich hat er Szenen, die stressig sein sollen, wie sie zum Beispiel durch den Korridor gehen und dann von allen Seiten die Headcrabs kommen. Aber irgendwie war es mir halt so, okay, ja, wird schon irgendwie rauskommen, zumindest teilweise.
Okay.
Ja, aber da ist für mich definitiv einer der Top 3 Alien-Filme und ich weiß nicht, ob James Cameron oder Alvarez auf Platz 2 ist.
Okay. Ja, cool. Ja, also jeder, der sich selber ein Bild davon machen will, kann auf Disney Plus den Film schon schauen. Und wie es der Jo schon angedeutet hat, sie haben tatsächlich zwischen Kino-Release und dem Heimkino-Release, also sprich auf Disney Plus, nochmal an der CGI gearbeitet, weil die ging sich wohl nicht mehr aus vor dem Kino-Release und haben da einen bestimmten, wie sagt man das jetzt, ohne es zu spoilern, ja, es gibt einen Androiden, sage ich jetzt mal, für den man CGI braucht und den haben sie nochmal verbessert. Der sah leider in der Kinofassung wirklich als einziges nicht gut aus. Ansonsten fand ich den Film nämlich tadellos von der CGI, weil sie nicht in der CGI ausgeschaut hat. Alles hat sich echt angefühlt, hatte irgendwie Textur und ja.
Ich meine, wenn man einen Deep Dive macht, gibt es sicher mehr zu kritisieren. Also ich weiß es nicht. Es kommt ja zum Beispiel so ein Gürtel vor wie bei den Ringen des Saturn.
Ja.
Und ob das wirklich so eine flache Ebene ist, die wie eine Käsereibe funktioniert, das sei dahingestellt.
Ja, also auch die ganze künstliche Schwerkraft macht nicht viel Sinn, wenn man es durchdenkt.
Aber das sind so Sachen, kann ich gut damit leben.
Ja.
Solange es schön ausschaut. Also definitiv Style over Substance bei mir.
Weil du das Wort Substance genannt hast. Ich wollte den Film eigentlich nicht erwähnen, aber ich habe dieses Jahr auch Substance genannt. Und der, finde ich, macht das einfach super schön. Der hat so eine Mini-Eröffnungsszene, die, ich glaube, eine 30 Sekunden geht. Und die sagt einfach perfekt, dass in diesem Film nicht alles realistisch ist und du das von Anfang an einfach ignorieren sollst. Und dich nicht drauf fixieren solltest, hey, pass auf, hinterfrag alles, was du da siehst, auf Realismus hin. Nein.
Ich hoffe, dass es einfach ist, Demi Moore ist die Hauptrolle, oder?
Ja.
Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber weil alle viel davon schwärmen, steht er natürlich auf der Liste.
Ja.
Also, so wie du das jetzt sagst, stelle ich mir jetzt einfach Demi Moore vor, die so ins Bild tritt und sagt, liebes Publikum, nehmen Sie nicht alles
so realistisch. Nein, er kommuniziert das ganz ohne Worte.
Okay. Ja. Also nicht so Lehrvideomäßig.
Ja, genau. Der folgende Film enthält...
enthält nicht ganz realistische Szenen.
Nein.
Na, aber da steht definitiv auf meiner Liste.
Passt.
Weil ich habe echt noch nichts Negatives drüber gehört. Und Body Horror ist es per se auch was man sich durchaus anschauen kann.
Ja, ich glaube, dir könnte vielleicht sogar gefallen, ja. Also ich fand das Ende... Gedacht? Doch, er hat mir im Großen und Ganzen gefallen. Ich fand das Ende dann... Ging ein bisschen zu weit.
Okay.
Aber, ja. Wie gesagt, den wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen, aber wenn du schon von Substance redest, muss man das Substance auch erwähnen. Vor allem sie, ich würde ja voll, also die Oscar, wenn sie da einen Oscar jetzt gewinnt, für diese Performance, das wäre sehr verdient. Das ist
Amazon-Film, oder? Von Amazon produziert.
Na, glaub nicht. Weiß jetzt nicht genau.
Ja, wurscht.
Trauen wir jetzt nicht sagen, ich glaube nicht. Okay, was erwähne ich als erstes? Ich überlege gerade so, wenn wir schon bei Sci-Fi-Zukunftsdingen sind. Ich habe mir die Dune Prophecy-Serie angeschaut.
Cool, also die stand auf meiner Liste, dann hat sie sehr schlechte Kritiken bekommen und dann habe ich sie nicht geschaut.
Und ich sage mal so, du kommst sehr schnell drauf, ob sie dir gefällt oder nicht. Und ich bin draufgekommen, sie gefällt mir. Cool. Also ich würde nicht behaupten, dass sie meine Lieblingsserie ist, aber ich fand sie sehr cool in dem, dass sie eben sehr langsam erzählt ist. Also manche sagen halt, es ist Fahrt, es passiert nichts. Ja. Und es ist halt so ein bisschen die, was jetzt bei Star Wars die Skywalker sind halt jetzt im Dune-Universum die Harkonnens und die Atreides. Und die werden halt down-name gedroppt, ja.
Was aber halt ehrlicherweise einfach auch plausibler ist als die Skywalkers.
Was plausibel ist, weil also, das quasi der Mythos ja ist. Oder die, ja, es gibt, sagen wir mal, In-Universe-Lore, die das rechtfertigt. Sagen
also bei Star Wars ist es halt echt was Prophetisches, religiöses fast, dass eine Familie das ganze Universum bestimmt, aber da sind es halt einfach Königshäuser. Und das sind halt einfach zwei relevante Königshäuser. Dann finde ich es durchaus legitim. Aber dann werde ich das auf jeden Fall auf meine Liste setzen.
Mach das.
Frage, ist es dasselbe Dune-Universum wie das Villeneuve-Universum?
Ja, aber spielt wesentlich...
Ja, das weiß ich.
Also ich glaube 10.000 Jahre vor oder so.
Ja.
Aber ja, soweit ich weiß, sollte das im selben Universum sein.
Darum, dass die diese Prophecies auf die Planeten bringen.
Noch nicht mal das. Also wir sehen hier einfach die Bene Gesserit, wie sie vor 10.000 Jahren tun, was sie so tun.
Aber warte mal, 10.000 Jahre, da ist dieser Roboterkrieg schon vorbei, oder?
Gerade so vorbei. Also das Intro ist der Roboterkrieg.
Gut.
Und dann kriegt man so ein bisschen die Exposition hingedampft. Die Denkmaschinen wurden verboten, bla bla bla. Und dann sehen wir die Bene Gesserit. Viele kritisieren auch, dass die Hauptfigur keine gute Protagonistin ist.
Ja,
und? Fand ich trotzdem okay, ja.
Sag mir irgendwer da draußen in der Politik, der ein guter Protagonist ist.
Ja. Also ich mochte die Serie, muss ich echt sagen. Also langsam erzählt.
Ach, das
hast du mich zu schnell gefallen. Ja, in dem Dreh.
Also,
in dem Dreh. Und schaut richtig gut aus. Also es ist jetzt natürlich nicht ganz so die großen Action-Set-Pieces wie jetzt in Villeneuve's Dune-Filmen. Aber trotzdem, die Sets, die da sind und es gibt auch ein paar so Außenaufnahmen und so, das schaut alles tadellos aus.
Das ist sehr cool, dann freue ich mich drauf, weil ich habe mich drauf gefreut und dann hat sie eben so schlechte oder verhaltene Rezensionen gekriegt.
Ja.
Aber cool, dann werde ich das nachholen.
Also ich hatte damit meinen Spaß und Spaß meine ich jetzt so eine eigenartige, eine eigenartige Faszination mit der Welt einfach. Ja.
Voll. Mehr habe ich mir ehrlicherweise gar nicht erwartet.
Weil eigentlich sind diese Bene Gesserit so vom Konzept her echt ein interessantes Ding. Ja. Ich will jetzt nicht zu viel spoilen, weil jetzt vielleicht auch die Dune-Filme nicht gesehen habe und so weiter. Aber ja, ich fand's cool. Also ich verstehe, wenn man das nicht mag. und das ist okay. Man wird es nach einer halben Stunde wissen, ob man es mag oder nicht. Und wenn man sagt, ja, mir gefällt das, was ich da jetzt gesehen habe in der ersten Folge, dann sollte der Rest einem auch gefallen.
Cool.
Ich fand's cool.
Sehr cool. Noted.
Ja, ja, ja. Also die kam jetzt ganz frisch raus, glaube ich. Ende des Jahres oder Anfang des aktuellen, also Ende des letzten Jahres oder Anfang des, was war's denn? Also November in den USA und bei uns ist natürlich auf Sky zu sehen, wo halt die meisten HBO-Serien auch sind. Ja.
Aber vom Design her und so weiter ist es schon Villeneuve-Dune.
Ja, voll. Also generell, so die ganze Bildsprache ist eigentlich ziemlich, ich will jetzt nicht sagen, es macht's nach, ja. Es ist eindeutig. Also ich finde, visuell passt das zusammen, ja.
Gut. Sehr cool.
Was für eine Fernsehserie schon beeindruckend für sich ist, ja. Ja, also sie haben auch eine zweite Season jetzt schon freigegeben. Ich freue mich drauf.
Cool.
Als einer der wenigen.
Freust du dich auf Wheel of Time? Ja. Ich weiß es, weil ich eure Lichtspielcast folge,
ja. Oder? Ja, schon. Aber ich hoffe mal schon, dass auch die Besserung, die mit Season 2 eingesetzt ist, nochmal einen Schritt macht und es nochmal besser wird. Würde ich mir schon erhoffen, ja. Das Casting von den neuen Figuren schaut schon mal ganz cool aus.
Habe ich mir überhaupt nicht. Ich habe gesehen, dass es neue Figuren gibt, aber ich war so, don't care. Also, I will see.
Ja.
Apropos zweite Staffel, Squid Game Season 2
ist
im Dezember rausgekommen. Steht auch nicht auf meiner Liste, aber muss kurz erwähnt werden, weil ich es ganz eigenartig finde und da wollte ich dich fragen, wie du das siehst. Ich habe es gern geschaut, sowohl die erste als auch die zweite.
Ja.
Ich habe es unterhaltsam gefunden und es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, naja, jetzt freue ich mich schon auf morgen, wenn wir die nächste Folge schauen, weil ich will schon wissen, wie es weitergeht.
Ja.
Aber echt von einem reinen Entertainment-Punkt her. Und ich komme in die Welt irgendwie nicht rein. Ich finde, die Welt ist zu künstlich und ich kann ja nicht mal sagen, was es genau ist. Ich glaube, es ist unter anderem auch die Bildsprache, diese Ankontraste, diese Hannah-Montana-Farbgebung teilweise. und halt dann auch, dass plötzlich in einer Folge ist plötzlich ein Splitscreen, obwohl es bisher noch nie ein Splitscreen gegeben hat und solche Sachen, wo man dann plötzlich denkt, was macht sie da gerade? So Sachen, die mich einfach rausreißen. Und obendrauf sind mir die Figuren ein bisschen wurscht. Und das ist halt so... Ich hab dann letztens auf Instagram ein Video gesehen, wo irgendein Typ länger mal breite Nerdy erklärt hat, wer nicht der Sohn von wem ist und wieso und weshalb und woran man das erkennt, an welchem Augenzwinkern.
Aha.
Und dann habe ich mir im ersten Moment gedacht, ah, cool. Und im zweiten Moment habe ich mir gedacht, ja, ist mir eigentlich scheißegal, ob das der Sohn von dem ist oder nicht. Und, und das, also, ich habe es gern geschaut, weil ich es unterhaltsam gefunden habe, aber es berührt mich nicht. Das ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Und ich finde, das Thema ist halt auch, ich meine, nach Battle Royale, nach Hunger Games, nach von mir aus Escape Room, das ist sicher nicht der beste Film war, aber reiche Leute, die andere bei Spielen beobachten, ist jetzt nicht unbedingt das neueste Konzept, dass mich das noch richtig groß abholt. Und ja, was sagst du dazu? Und trotzdem freue ich mich auf Season 3, weil ich will natürlich wissen, wie es weitergeht.
Ja. Verstehe ich so ein bisschen. Ging mir jetzt nicht unbedingt so, weil für mich ich weiß nicht ganz, ich glaube, das ist so ein bisschen, weil es einfach auch die kulturelle Linse, mit der es gedreht ist, ein bisschen andere ist. Und für mich ist es deswegen von Haus aus schon, unter Anführungszeichen, künstlicher, weil es für mich, für meine Sehgewohnheiten, eh schon was anderes ist, wenn du verstehst, was ich meine. Für mich ist es dann gleich mal in dem Kontext einer absolut künstlichen TV-Serie halt einfach. Und da schwingen dann weniger so diese Gedanken mit, oh, ist das jetzt, weiß ich nicht. Wie wir vorher geredet haben, ist das jetzt realistisch oder was auch immer. Ja. Bin ich dann sehr schnell mal gedanklich von Haus aus dort, dass das für mich jetzt künstlich ist. Ob das jetzt die Farbgebung ist oder nicht. Aber.
Ich meine, ich kenne keine K-Dramen, aber ich kenne K-Filme, zum Beispiel Old Boy oder
Mr.
und Mrs. Vengeance.
Ja.
Und die sind auch stilistisch sehr individuell und eigen. Und trotzdem habe ich das nicht. Also Oldboy ist einer meiner absoluten mindestens Top 5 Filme überhaupt.
Ja, da hast du schon recht.
Also das stimmt. Irgendwas macht Squid Game. Und gleichzeitig gibt es auch Elemente, die ich sau cool finde. Also die Musik und auch einfach das Design tatsächlich mit diesen lustigen James Bond-Bösewichten in ihren roten Anzügen und so weiter. Und ich finde es auch cool, dass man in Staffel 2 ein bisschen Einblicke in deren Treiben sieht.
Ja.
Aber alles in allem, am Ende des Tages, sage ich mal, halt so Schulterzug. Das ist mir wirklich scheißegal, wer jetzt der Verräter ist und warum. Und
du hast recht. Also da habe ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen falsch gelegen mit der Künstlichkeit. Du hast recht, weil andere koreanische Produktionen haben das weniger oder auch generell aus dem ostasiatischen Bereich. Also japanische Filme und so. Das stimmt, aber ja, da hat es eine gewisse Künstlichkeit, aber vielleicht habe ich mich dann einfach schnell damit abgefunden. Und ich fand eigentlich ganz cool, dass der Hauptfigur der ersten Season hier so ein bisschen einen Schwenk gemacht hat. Ich finde seine neue, die neue Variante derselben Figur eigentlich sehr interessant. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Point taken.
Aber die anderen, bin ich voll bei dir, die meisten davon interessieren mich auch kaum.
Und dann ist halt, kommt bei mir dazu, dass ich mich an Staffel 1 kaum erinnert habe und dann echt so Schwierigkeiten gehabt habe. Ja. Moment, war die Nordkoreanerin, war die beim letzten Mal, ist das die bei ihnen drin war? Die hat doch auch irgendwen gesucht und keine Ahnung. Warum ist die jetzt plötzlich Scharfschützin, bis ich dann mal checkt habe, oh, das ist eine andere.
Ja.
Da frage ich mich echt, warum es Netflix nicht auf die Beine kriegt, dass sie einfach so ein 20 Minuten Recap vor, also schon als Teaser, du weißt, okay, es kommt am 24. Dezember, kommt Staffel 2. Ja. Aber am 19. gibt es schon das 20-Minuten-Recap. Freu dich drauf.
Voll. Ja, das wäre interessant. Das brauche ich nämlich dann auch für die letzte Season von Stranger Things, glaube ich, noch einmal. Ich habe jetzt gerade Severance geschaut. Also die erste Folge der zweiten Season. Und da habe ich mir dann tatsächlich auf YouTube irgendwo so ein 15-Minuten- oder 20-Minuten-Recap-Video gesucht, damit ich da wieder reinkomme. Und war sehr froh, dass ich das geschaut habe, bevor ich wieder in die Serie eingetaucht bin.
Ja, ist ja auch völlig legitim. Ja. Es gibt wahrscheinlich auch so Squid Game super Recaps. Nur da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es mich nicht genug berührt, dass ich mir ein Recap dazu anschaue.
Wenn er nicht dort ist, wo du es dann auch Squid Game schauen willst. Okay.
Das ist schon wieder zu viel Aufwand, dass sie von mir verlangen, dass
ich das selber auf YouTube. Ja. Ja, das ist vor allem bei den ganzen Marvel-Disney-Serien, also Disney-Marvel-Serien, war das immer mein größtes Problem, dass ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt nicht in den Film und mache vorher Hausaufgaben, damit ich weiß, wer was ist und wo wir gerade sind in diesem Universum, weil da jetzt zwei Serien waren, die ich nicht geschaut habe, aber da Weltbewegendes literally passiert ist, dann interessiert mich das auch meistens nicht. Voll.
Ich würde weitermachen mit einem Buch.
Ja, voll gern. Mach das.
Es ist kein aktuelles Buch, es ist 2009 erschienen. Und ich habe einfach gedacht, nachdem die Welt gerade sehr, sehr düster ist und alles ein bisschen vor die Hund geht, brauche ich irgendwas Erheiterndes und Aufmunterndes und habe mit Metro 2034 begonnen.
Aha.
Das war gerade natürlich sarkastisch.
Das ist kein Lehrbuch, Jo.
Metro 2033 habe ich vor längerer Zeit mal gelesen, hat mir sehr gut gefallen, von Dmitri Glukowski.
Okay.
Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Fun Fact. Bei Buch 1, also bei meinem Metro 2033, steht vorne noch drin, ja, ist ein russischer Autor und Journalist und bla 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 und bla 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 und hat unter anderem für Russia Today gearbeitet und für Playboy geschrieben und keine Ahnung, was nicht alles. Und jetzt meine 2034-Auflage dürfte ein bisschen neuer sein. Da steht das sehr prominent drin, dass er vom russischen Staat als Agent betrachtet wird und quasi nicht mehr einreisen darf.
Oh, okay.
Weil er sich anständigerweise gegen den Krieg ausgesprochen hat. Genau, aber jetzt zum Buch. Ganz cool, 2034, also der zweite Band, erzählt die Geschichte aus einer komplett neuen Perspektive.
Mhm.
Wenn ich mich recht erinnere, war 2033 im Metronetz, im Moskauer Metronetz eher nördlich. Also da haben sich die Hauptfiguren vom Norden her nach unten durchkämpft.
Magst du vielleicht ganz kurz die Prämisse nochmal raushauen für die Metro-Bücher?
Also ich bin jetzt naiv davon ausgegangen, dass man das weiß. es geht darum, es war ein großer Atomkrieg und wie wir wissen, das ist ja real, ist die Moskauer U-Bahn wahrscheinlich der größte Atomschutzbunker der Welt, weil sie einfach so gebaut ist, dass sie Teile der Moskauer Bevölkerung im Atomfall Deckung geben kann. Und es geht eben um den Atomkrieg, der hat oben alles zerstört, plus Mutanten und grausige Monster, die da oben erst wüten. Und einige wenige haben halt überlebt und das war großteils die einfach gerade zufällig in der Metro waren, weil ab dem Beginn des Atomkriegs hat es irgendwie noch, keine Ahnung, 2 Minuten gegeben, bis die Metrotore geschlossen werden und wer bis dahin nicht drin ist, hat halt Pech gehabt. Und was dann passiert ist, dass diese Metrostationen mehr oder weniger kleine Stadtstaaten werden Also ich glaube, es steht irgendwo, es sind insgesamt so 10.000 bis 20.000 Menschen in der U-Bahn unten. Und das wären halt so kleine Stadtstaaten. Es ist dann natürlich alles komplett im Arsch und versandelt und grauslich und du willst dort echt nicht leben. Von einer Metrostation zur nächsten musst du halt durch die Tunnel durch. Das sind Expeditionen, wo halt quasi fünf Leute losziehen und dann kommt einer wieder an, wenn du Glück hast. Weil halt trotzdem wieder irgendwelche Monster und Anomalien und plötzlich Abgründe und was weiß ich. Es ist eine gefährliche Welt.
Die vielen wahrscheinlich aus den Computerspielen bekannt ist.
Ja, und ich habe die Spiele nicht gespielt, aber ich finde, das eignet sich nicht als Ego-Shooter. Und zwar einfach aus dem Grund, weil zum Beispiel bei Metro 2033 ist so ungefähr das Wertvollste, was du haben kannst, AK-47 Munition. Damit bezahlst du auch. Also du musst entscheiden, kaufe ich mir damit aus einer gegrillten Ratte, weil ich Hunger habe und köstlich. Seit 3 Tagen nichts gegessen habe, oder hebe ich mir die Munition auf, weil ich halt durch den nächsten Tunnel durch muss. Und das ist, finde ich, keine Prämisse, die für einen Ego-Shooter taugt. Aber gleichzeitig, vielleicht ist es auch mehr, ich habe es wie gesagt nicht gespielt, vielleicht ist es eher so ein Survival-Shooter, wo du keine 3 Schuss hast die ganze Zeit. Aber ja, was ich mir wünschen würde, wäre eine Verfilmung von Metro oder eine Verserierung auf hohem Niveau mit möglichst wenig CGI und möglichst vielen praktischen Effekten. Und am besten von dem Typen, der Descent gemacht hat.
Ah, okay.
Weil der Descent, weiß, nur dunkle Höhlen
macht. Definitiv. Ja, vor allem jetzt, wo die Fallout-Serie so ein großer Erfolg war, wird sich jemand denken, hey, gibt's nicht noch ein Computerspiel, was wir verfilmen können?
Aber auf
du nicht wissend, dass das ein Literaturverfilmung ist, ja.
Voll. Auf jeden Fall ganz kurz, jetzt geht's eben um neue Figuren. Ich war mal in einer Buchhandlung und habe mit einem der Verkäufer dort rumgenört und der hat gesagt, na, Teil 2 brauchst du nicht lesen, den kannst du überspringen, weil da geht's gar nicht um Atheon, das ist die Hauptfigur vom ersten Teil. Der kommt erst wieder in 2035 vor, überspring einfach den zweiten Teil, der ist ein Schaß. Und das war lustigerweise genau der Grund, warum ich jetzt den zweiten Teil gekauft habe, weil ich mir dachte, ich kann mich an den ersten nicht mehr. Also. Ich habe einfach das, ich will eigentlich eine neue Perspektive auf diese Welt und ich will schauen, was er da anders gemacht hat. Und diesmal geht es halt um einen älteren Mann, der so ein bisschen den Lebenssinn sucht und der sich selber Homer nennt, weil er so alles ein bisschen dokumentieren will.
Okay.
Oder, nein, blödsinn, die anderen nennen ihn so ein bisschen abfällig und er ist halt so ein bisschen der verträumte Schriftsteller, der halt alles aufschreiben will. Da gibt es einen Orang Sergeant namens Hunter. Und dann noch ein Mädel namens Sascha und die drei bewegen sich jetzt halt durch die Moskauer U-Bahn. Und vielleicht noch kurz, eben, ich habe vorher schon gesagt, es gibt diese Stadtstaaten und du hast quasi, da gibt es dann eine Station, wo Zeugen Jehovas leben. Dann gibt es irgendwie so 3 Stationen, wo so das Vierte, die heißen wirklich das Vierte Reich, wo halt einfach so die Neonazis rumhängen.
Of course.
Die Ring, also scheinbar hat die Moskauer U-Bahn eine Ringlinie, von der dann alle anderen so sternenförmig weggehen. Und diese Ringlinie ist halt die Hanse, die das gut kontrollieren. Und das sind halt wirklich die Reichen, weil die halt den Ring kontrollieren. Und an denen kommst du nicht vorbei, wenn du handeln willst und so weiter. Und dort gibt es eine Station, wo sich die ganzen Forscher niedergelassen haben, die halt tatsächlich noch versuchen, irgendwie Wissenschaft zu betreiben. Und ja, die Randstationen, um die es eben geht, wo unsere Hauptcharaktere herkommen in beiden Büchern, die kämpfen halt einfach wirklich gegen die Monster, die jede Nacht quasi von oben runterkommen. Und ja, ich finde es ein total spannendes Universum. Und ich bin jetzt noch nicht ganz durch mit dem Buch, aber ich finde es trotz, entgegen der Empfehlung des Buchhändlers, sehr interessant, eine neue Perspektive auf diese Welt zu sehen.
Jo. Sehr cool. Ja, ich würde dann vielleicht eh gleich bei der Literatur bleiben, weil wie ich so mein Protokoll sozusagen durchgegangen bin, habe ich mir gedacht, Moment, habe ich dir von dem schon mal erzählt? Oder von etwas Ähnlichem? Und dann bin ich draufgekommen, wir haben ja mal, ich glaube, die 12. Folge war das, da haben wir über Literatur geredet, kannst du dich erinnern? Vor 5 Jahren müsste es fast sein. Oder 4,5.
Als die Erde noch jung war.
Als die Erde noch jung war, ja. Aber schon Covid hatte.
Voll.
Und jetzt bin ich draufgekommen, dass 5 der 6 Themen, die ich damals unter anderem erwähnt habe, ich im letzten halben Jahr wieder etwas aus diesem Dunstkreis gelesen oder geschaut habe. Und der einzige, von dem ich nichts Neues mehr gelesen habe seither, oder jetzt in der letzten Zeit, ist der Terry Pratchett, der ja auch schon ein Zeitl tot ist, also nicht mehr so viel Neues rausbringt. Das ist eine
schwerte Sache,
aber auch keine Umsetzungen. Ich meine, es gab jetzt Good Omens, aber da muss man jetzt leider auch aus Gründen den Mantel des Schweigens vielleicht drüber breiten, keine Ahnung. Ich meine, die Macher haben sich, glaube ich, eh distanziert von Neil Gaiman. Aber auf das wollte ich jetzt gar nicht raus. Aber was ich raus will, ist, ich habe damals den Brandon Sanderson erwähnt.
Mhm.
Dessen neuestes Buch habe ich jetzt gerade fertig gelesen. Literally heute Morgen. Das ist nämlich Wind and Truth. Und
ist das Teil 17 einer langen Reihe?
Nein, es ist Teil 5 einer langen Reihe. Teil 5 von geplanten 10. Und das beendet den ersten Handlungsbogen im Stormlight Archive. Das Stormlight Archive, ich meine, ich habe es damals kurz erzählt, glaube ich. Ich würde es auch nochmal kurz jetzt erzählen. Der Brandon Sanderson schreibt sehr viele seiner Bücher, siedelt er im selben Universum an. Das heißt nicht, dass man die alle lesen muss, hintereinander oder keine Ahnung, um dann das einzelne Buch zu verstehen. Also die Buchreihe selbst ist in sich immer abgeschlossen und kann auch ohne Wissen über die anderen Bücher problemlos gelesen werden. Es gibt halt dann immer so eingestreut paar so Easter Eggs. Oder Crossovers, wie auch immer man das jetzt nennen will, ja. Die man dann auch in diversesten Wikipedias nachlesen kann. Und ja, genau, eins dieser Serien, die er schreibt, ist eben das Stormlight Archive und da hat er jetzt den 5. Band Ende des Jahres, ich glaube Dezember war das, rausgebracht. Mit schlanken 1300 irgendwas Seiten. Als Taschenbuch echt lustig, es ist so ein richtiger Ziegel.
In den Kopf.
Ja. Und ich meine, es war jetzt nicht mein Lieblingsbuch von ihm, aber ich bin immer wieder beeindruckt, was der einfach Worldbuilding-mäßig macht. Mhm. Also das ist halt wirklich, was sonst niemand, meiner Meinung nach, niemand so gut kann wie er. Weil er hat sowas Ähnliches erfunden wie eine zweite Physik, also sprich seine ganzen Magiesysteme, die unterschiedlich sind von Buch zu Buch, haben alle grundlegend dieselbe Basis, die man halt, wenn man mehrere Bücher von ihm liest, so nach und nach kennenlernt und die Gemeinsamkeiten entdecken kann. Ja. Die wichtigen Dinge werden halt in jedem Buch natürlich auch erklärt, aber man kann halt nach und nach so ein großes Puzzle zusammensetzen, wie das so ungefähr funktioniert.
Cool.
Und dieses Magiesystem, das in diesem Buch hier oder in diesen Büchern vorkommt, ist ein anderes als das in einer anderen Buchreihe.
Aber es ist trotzdem dasselbe Universum.
Es ist dasselbe Universum. Also es spielt auf unterschiedlichen Planeten, in unterschiedlichen Systemen.
Okay.
Nicht jeder in dem Universum weiß, dass es andere Planeten gibt. Ja, das ist, gerade die Bücher am Anfang sind mehr so Fantasy.
Mhm.
Also sprich, unter Anführungszeichen Mittelalter-Fantasy. Ja. Oder auch noch früher, je nachdem, wann man sich jetzt in dieser Geschichte passiert. Aber er hat vor, dass er diese ganzen Welten dann auch in verschiedenen Äras besucht. Also es gibt eine andere Reihe, die Mistborn oder die Kinder des Nebels heißt die im Deutschen. Da hat er mittlerweile jetzt schon 2 oder 3 sogenannte Äras rausgebracht, die dann fangen an in so einer mittelalterlichen Geschichte und sind jetzt mittlerweile in so einer, also sind dann über so eine steampunkig Wilder Westen mäßig, wo es dann schon Schusswaffen gab, übergegangen zu einer, ich glaube, der nächste Kapitel wird dann so eine 1980er Geschichte sein. Hat er schon angekündigt. Bitte?
Mit Magie.
Aber immer mit Magie, genau.
Das
immer
ist
mit Magie. Aber so, die hat er noch nicht geschrieben, aber das kommt jetzt dann, ja. Also bin schon sehr gespannt. Er führt das jetzt sozusagen, muss er dann auch Richtung Science Fiction führen. Nehme ich an. Aber so genau. Möglich. Aber das, die Stormlight Archive, also Wind and Truth heißt da, das ist der 5. Band, die sind immer noch auf so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Und die hat jetzt hier abgeschlossen. Und das habe ich jetzt gelesen. Und ja, finde ich immer sehr beeindruckend. Seine Prosa ist nicht die beste. Ich bin Gott sei Dank jemand, dem sowas ziemlich egal ist. Also ich kann schon feststellen, wenn jemand einen guten Stil hat. Aber wenn er das nicht hat, ist mir das meistens relativ egal. Ich habe auch Grenzen. Ja. Also wirklich schlechte Prosa gebe ich mir dann auch nicht. Aber ich sag mal, durchschnittliche, solide Prosa reicht bei mir vollkommen aus und trübt auch meinen Spaß nicht an den Geschichten. Da sind mir dann die Geschichten und die Charaktere wichtiger und die kann er sehr gut. Und cool. Das Interessante an der Stormlight Archive ist, dass sehr viel also eine unserer Hauptfiguren muss einfach quasi, wie soll man sagen, ihre Mental Health, hilf mir kurz, wie heißt das auf Deutsch?
Geistige Gesundheit.
Genau, muss einfach an ihrer geistigen Gesundheit arbeiten, um seine Mächte zu entfesseln, ja. Also die Welt basiert auf so Schwüren, auf so Worten, die man aussprechen muss, ja. Damit man quasi die nächste Stufe auf seinem Magiesystem erreicht.
Das klingt sehr nach Skyrim.
Und die Worte muss man nicht nur kennen, sondern auch meinen, ja. Und insofern muss man das sehr introspektiv an die Sache rangehen und dann sagen, ich möchte, weiß auch immer, bla 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 bla. Und dann sagt, dann werden diese Worte vielleicht anerkannt und dann kriegt man mehr Mächte.
Und von Göttern oder von wem werden die dann?
Von der Macht, die da ist, ja. Also ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil das ist alles Lore, die man erst erfahren muss und so weiter. Aber das ist so, da muss man eben quasi an der mentalen Gesundheit arbeiten, damit
die Midi-Chlorianer überzeugen.
So ungefähr, genau. Ja, und das habe ich jetzt fertig gelesen, ich finde es wieder grandios. Er ist Gott sei Dank jemand, der sehr oft, also sehr regelmäßig Bücher rausbringt. Da muss man dann in der Regel nicht zu lang warten auf das nächste Buch in dem Universum und da freue ich mich immer drauf. Und bis dahin kann man die Wikipedias aufsuchen und nachlesen, wie jetzt das Universum eigentlich funktioniert. Und das macht auch Spaß, so wie damals bei Lost, wo man sehr viel spekulieren konnte. Mhm. Hier ist weniger Spekulation, weil man die Dinge entweder weiß, oft wird er dann auch gefragt und manchmal sagt er dann das berühmte Read and Find Out, wenn er eben etwas nicht preisgeben will.
Oder wenn es Bruno nicht geschrieben ist, Wait and Find Out.
Genau. Und ja, das ist Brandon Sanderson. Ich genieße das sehr. Wer sagt, ich brauche unbedingt gute, schöne Prosa und Lyrik, eher einen Bogen drum machen, würde ich sagen. Wer Spaß an Abenteuergeschichten hat, unbedingt mal reinlesen.
Für mich als jemand, der es nicht gelesen hat, noch gar nichts, gibt es irgendeine Reihe, die nicht lang ist und gut zum Einsteigen ist? Also das sind so maximal 3 Bände.
Also ich habe
mit dem... Womit würdest du einsteigen?
Also wenn du wirklich eine ganze Reihe lesen willst mit 3 Bänden, dann sind die Kinder des Nebels. Weil einer seiner ersten Bücher ist Elantris, aber das ist auch noch nicht das Beste, finde ich. Da hat er selber noch ein bisschen gearbeitet an seinem ganzen Ding. Aber was ich grandios finde, es gibt so eine Sammlung von Kurzgeschichten, die man zum Teil noch nicht lesen sollte, weil es zum Teil Spoiler sind. Aber da ist eine drin, die heißt The Emperor's Soul, also die Seele des Kaisers. So. Mhm. Das kann ich dir leihen. Und das ist, ich weiß nicht, sind es 50 Seiten, sind es 100 Seiten, ist so eine Geschichte, die in sich absolut abgeschlossen ist.
Cool.
Und da kriegt man sehr gut mit, wie er es schafft, dass er sich Systeme ausdenkt, also Magiesysteme, und halt die dann auch nutzt, um eine Geschichte zu erzählen. Also das ist das Ars Arcanum, heißt diese Sammlung. Aber vielleicht findet man die auch einzeln wo, die Emperor's Soul. Das ist, ja. Da kriegt man sehr gut mit, was er kann und wie seine Geschichten so ungefähr passieren und ist aber absolut abgeschlossen in sich selbst.
Sehr cool, genau so ist
es. Das würde ich empfehlen. Das leihe ich dir gerne mal, Jo.
Ja, oder Kindle. Finde ich cool, weil es ein bisschen da schlagt, wenn ich weiß, dass ich jetzt 7000 Seiten vor mir habe.
Verständlich.
Und das ist dann auch ein Moment, wo ich dann erst gar nicht anfange. So wie bei Game of Thrones, wo ich auch schon gewusst habe, too much, brauchen wir gar nicht mehr anfangen.
Aha, ja.
Apropos Game of Thrones, ich habe letztens irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht, ob es fake war, dass der Martin gesagt hat, er schreibt den letzten Band gar nicht mehr. Dass er jetzt einfach einen Hut draufgeworfen hat und gesagt hat, der Weg war das Ziel, fickt euch. Und das heißt, wenn das tatsächlich so wäre, dann würde ich spekulieren, dass der Brandon das Angebot kriegt, das fertig zu schreiben.
Ja, also wer es nicht weiß, der hat nämlich dann nach dem Tod des eigentlichen Autors auch die Wheel of Time Bücher fertig geschrieben. Die letzten 3 Bände, glaube ich. Natürlich was die Geschichte sein wird, hat der Autor selber schon in Notizen festgehalten und seine Witwe und das ganze Team von dem wusste, wie es zu Ende gehen soll, aber das Ausführen hat dann der Brandon Sanderson übernommen. Ja.
Cool. Ja, aber Kurzgeschichten, finde ich, sind sowieso ein sehr geiles Format. Ja. Schätze ich immer mehr, weil du einfach nichts dabei verlierst. Wenn es dann draufkommst, okay, taugt mir nicht oder ist nicht meins, dann hast halt 50 Seiten Zeit verschwendet. Ja. Aber halt denkst du nicht, okay, jetzt muss ich der Vollständigkeit halber noch 400 Seiten durchbeißen.
Ja.
So geht es mir zum Beispiel bei den Witcher-Büchern, da finde ich die Kurzgeschichtenbände viel besser als die Haupthandlung, die ich nach 2 Büchern dann aufgehört habe, weil es mich einfach nicht mehr geschert hat.
Aha.
Gut. ich springe von den Witcher-Büchern und vom Mittelalter in die Zukunft zu 13 Sentinels Aegis Rim auf der PlayStation und ich glaube mittlerweile auch auf der Switch.
Oh!
Es ist 2019 erschienen und es ist ein sehr ungewöhnlicher Genre-Mix.
Okay.
Visual Novel und Echtzeitstrategie.
Okay.
Visual Novel ist vielleicht ein bisschen nicht die richtige Bezeichnung, weil da stelle ich mir dann halt sowas vor, wo du klickst, klickst, klickst und dann ja oder nein sagst. Es ist ein bisschen mehr wie Pentiment. Also du hast 13 Sentinels, die du abwechselnd spielst. Das sind 13 Schüler aus einer Highschool-Klasse, aus einer japanischen.
Okay. Also Schüler ist zeitgenössisch sozusagen.
Zeitgenössisch.
Vom Szenario.
Ja. Jein.
Okay.
Du hast auch wirklich diese 13 Charaktere. Aha. Und mit denen laufst du dann so 2D-mäßig wie in Pentiment hin und her und redest mit Leuten und du sagst nichts anderes als reden und durchs Reden triffst du halt Entscheidungen.
Aha.
Und die sind aber ganz kurze Abschnitte immer so. Also du hast wahrscheinlich in 5 bis 20 Minuten hast du einen so einen Abschnitt durch und dann sagt er so, du bist jetzt am Ende mit dem Charakter von dem Kapitel, das Spiel mit irgendwem anderen weiter. Aber okay. Mit wem von den anderen, bis du halt mit allen am Ende bist, dann wird Neues freigeschaltet.
Okay.
Oder du kommst zu irgendeinem Punkt, wo du sagst, so, jetzt musst du der Echtzeitstrategie Schlachten schlagen, damit es weitergeht.
Und, was halt Highschool-Schüler so machen.
Genau, die Echtzeitstrategie Schlachten, kurz zur Story, es kommt irgendeine große Alien-Bedrohung, also so Kaiju eigentlich. Und aus irgendwelchen noch nicht ganz klaren Gründen werden diese Schüler in Sentinels, also große Mechs, Pacific Rim-mäßig, reingehen. Also es sind halt die steuern können und müssen dürfen.
Mhm.
Und damit die Kaijus aufhalten müssen. Und dann hast du halt diese Echtzeitkarten, wobei die sehr stilisiert sind. Das ist mehr so, als würdest du auf so einen Bildschirm in irgendeinem Control Room schauen.
Aha.
Also sehr stilisiert alles. Wo du dann halt wirklich deine Mechs bewegst, mehrere. Und von allen Seiten kommen einfach jede Menge Gegner und du musst halt immer entscheiden, hau ich das nur eine Rakete rüber oder hau ich da mit meinem Superlaser rüber oder schütze ich halt das Schild. Die Kaiju versuchen so Tower Defense-mäßig immer einen Turm in der Mitte anzugreifen. Und wenn sie das schaffen, halt, dass der hinig ist, dann hast du verloren. Und du musst halt mit deinen Sentinels da hin und her wuseln und schauen, dass das nicht passiert.
Das heißt, man steuert diese 13 Einheiten? Grob gesagt?
Es sind 13 sind es nicht, oder vielleicht später, ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe jetzt so 3, 4 am Feld.
Aber hat man dann auch andere Einheiten?
Ja, die sind unterschiedlich. Also der eine kann zum Beispiel fliegen, mit dem kannst du dann halt auch Flugeinheiten angreifen. Einer ist mehr auf Defense und so weiter. Du kannst ja auch umleveln, also du musst selber einstellen, wer was macht und schauen, welcher Pilot halt für was am besten geeignet ist.
Okay, cool. Aber was ich meine, ist, sind das alle deine Truppen oder hast du dann auch noch Fußsoldaten oder sonst was?
Nur diese Mechs sind das Einzige, was die Bedrohung aufhalten kann.
Okay.
Du hast auch während den Echtzeitkämpfen dann irgendwelche Dialoge, so Lore-Geplapper. Oh mein Gott, wenn ihr sie jetzt auf diesem Schlachtfeld nicht schlagt, dann wird dies und jenes passieren, weil, Spoiler, Zeitreise. Die Handlung wird sehr viel komplexer.
Ui.
Also du spielst dann eben deine Visual Novel Parts weiter und plötzlich bist du im Zweiten Weltkrieg oder am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und plötzlich bist du irgendwie im Jahr 2190 und so weiter und so fort.
Mhm.
Und dadurch hast du lauter kleine einzelne Pieces, die und schön langsam erschließt sich halt wie die Zusammenhänge. Und plötzlich kommst du drauf, hey, Moment, der Charakter aus 2190, der kommt mir sehr verdächtig ähnlich vor wie der Charakter, den ich da in der Schule in der Gegenwart getroffen habe und so weiter. Und die Handlung ist dann halt auch immer wieder so ein bisschen weird. Also mit einem Mädel, da kommt eine sprechende Katze daher. Dann ist sie so, bin ich verrückt, warum spreche ich mit einer Katze? Und die Katze verarscht sie dann so ein bisschen und will von ihr dann, dass sie Leute erschießt. Und also geht so weird dahin. Dann gibt es noch irgendwelche bösen Regierungsorganisationen, die ihnen auf der Schliche sind und denen du davonrennen musst und so. Und also es ist einfach ein sehr weirder Genre-Mix. Vielleicht noch dazu gesagt, die Grafik ist halt sehr anime-mäßig. Unter anderem daher geschuldet, dass das Studio Vanillaware, die haben vorher gemacht Odin Sphere und Dragon's Crown, das sind auch so Anime, ich glaube Rollenspiele. Aber sehr schön gezeichnete Anime-Figuren einfach und Hintergründe und so weiter. Genau, und mit denen löst du halt da Visual Novel Parts und Echtzeitkämpfe. Und es hat sehr, sehr gute Wertungen gekriegt eigentlich durch die Bank.
Spannend.
Es ist so ein bisschen untergegangen und das finde ich eigentlich schade, weil es echt, echt ein interessantes Ding ist.
Okay, wie hieß das nochmal?
13 Sentinels Aegis Rim. A-E-G-I-S Rim.
Okay. Na, kann ich gar nicht, aber das ist... Also gerade so Visual Novels sind normal nicht so ganz mein Genre.
Es ist eben nicht so eine klassische, wo du halt wirklich Standbild weiterklickst, sondern eben so ein bisschen Pentiment-mäßig.
Okay.
Links und rechts rennen, da mit wem reden.
Also fast schon Point-and-Click-mäßig. Also Point-and-Click-Adventure-mäßig.
Ja, nur dass du nicht Sachen ins Inventar schaufelst. Du kannst schon Sachen aufnehmen, also du und dann, keine Ahnung, du hast ein Video gefunden, eine Videokassette, und dann kannst du halt mit der Videokassette zu dem anderen hingehen und die dem geben oder ihn drauf ansprechen oder so.
Okay.
Ja, aber im Großen und Ganzen ist es eher reden.
Cool. Ja, ich würde dann ganz kurz noch, nachdem ich schon so angeteasert habe, dass ich eben 5 Dinge dieses Jahr wieder gemacht habe, die ich vor 5 Jahren schon mal erwähnt habe, würde ich da die Liste vielleicht noch einmal ganz kurz abhaken, wenn das für dich okay ist.
Bitte.
Ich habe damals noch vom Jasper Ford geredet, wenn du dich an den erinnern kannst. Der hat nämlich jetzt letztes Jahr endlich die lang erwartete Fortsetzung zu Shades of Grey geliefert. Red Side Story. Habe ich sehr genossen, hat mich sehr gefreut, dass die rausgekommen ist.
War gut.
Ja. War gut, ja. Hat mir gefallen. Patrick Rothfuss habe ich damals erwähnt mit seinem, wie heißt es denn, Name des Windes Büchern. Da hat er den dritten Teil immer noch nicht geschrieben. Also das ist schon, Trottel. Das ist so ein bisschen wie beim George R. R. Martin. Aber auch da, also hier glaube ich ihm eher, dass er es noch schreibt, weil der tut sonst, glaube ich, nicht außer Name of the Wind Bücher schreiben. Der George R. R. Martin hat ja noch andere Reihen, die er schreibt. Aber der hat auch so eine Novella rausgehaut. Also wie sagt man das auf Deutsch? Novella, gibt's das? Ist das ein deutsches Wort auch?
Novelle?
Novelle, ja.
Novelle. Es gibt Novellen, aber ja. Also zum Beispiel Tod in Venedig, aber...
Ja, also kürzer als ein Roman, aber so...
Ja, die Definition von Novelle ist, dass irgendwas Schockierendes, Unvorhergesehenes passiert, im Sinn von der alte Mann steht auf einen jungen Knaben. Also es muss sich schon erschüttern, dass
es eine Novelle ist. Okay, erschüttern war es jetzt nicht unbedingt, aber es erzählt halt so eine kürzere Geschichte aus dem Universum von Name des Windes. Und das hat er schon mal gemacht mit The Narrow Road Between Desires oder irgendwie sowas. Nein, Entschuldigung, das ist die Narrow Road Between Desires. Wie ist das andere? Da gab es schon mal eine Novella. Die habe ich damals auch gelesen. Aber genau, jetzt, vor ein paar Monaten habe ich gelesen The Narrow Road Between Desires und der Patrick Rothfuss hat einen sehr angenehmen Stil. Also wer ein bisschen an mehr dem Stil sucht, dem würde ich eher einen Patrick Rothfuss ans Herz legen. Denn der jetzt nicht unbedingt gestochene Lyrik oder sonst irgendwas, aber der hat eine schöne Sprache, sag ich jetzt mal. Ja. Fällt mir immer ganz gut. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Silo-Reihe, die ich dir damals auch ans Herz gelegt habe, von Hugh Howey, die ist mittlerweile von Apple TV Plus in eine Serie adaptiert worden. Also da gibt es jetzt auch 2 Seasons schon.
Ich habe es bisher immer ignoriert, aber erst, dass du sagst, wird mir klar, dass ich das schon mal irgendwo wahrgenommen habe, dass das existiert.
Ja. Also wenn du jetzt, du hast ja damals schon spekuliert, was die Auflösung von dem Ganzen ist. Wenn du deine Vermutungen bestätigen oder falsifizieren willst, könntest du ja die Serie anschauen. Die ist nämlich nicht schlecht. Cool. Also ich finde sie spannend. Sie ist jedenfalls gut gemacht. Also schönes Production Design auch, gut produziert.
Ich traue mich irgendwie über Apple TV nicht drüber, oder Apple Plus, weil ich mir irgendwie denke, ich habe Prime, ich habe Netflix, nicht noch was. Ich will einfach nicht noch was. Disney haben wir mittlerweile auch gekündigt.
Ja. Ich werde jetzt auch mehr dazu übergehen, dass ich das eine abbestelle und das andere anbestelle und dann nur solange ich da jetzt wirklich was schaue und dann wieder abbestelle. Die Zeiten sind vorbei, dass man einfach, ich habe Netflix und das reicht und was anderes gibt es eh nicht.
Das Einzige, was mich bisher von Apple TV wirklich oder Apple Plus wirklich, wirklich interessiert, ist For All Mankind.
Aha.
Und das auch einfach aus dem Grund, weil The Expanse ein tiefes Loch in meinem Herzen hinterlassen hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das schon fertig ist oder ob da noch was kommt.
Expanse?
Ja.
Aber weiß ich leider auch nicht.
Weltraum, Krieger, Mars ist halt For All Mankind.
Und ja, For All Mankind hat schon einen anderen Ansatz. Es setzt wesentlich früher an in der Menschheitsgeschichte. Und ist wesentlich weniger so dieses klassische Krieg bricht aus, irgendwie Alien Mystery oder sowas. Das ist gar nicht
die Aliens brauchen ich gar nicht. Ich will eigentlich nur noch Raumschiffe, die irgendwo hinfliegen und ja.
Raumschiffe fliegen wohin? Zumindest das kommt vor.
Ja, das, davon gibt es einfach zu wenig. Ich sag's immer wieder.
Okay. Ja. Und die Menschen tragen zu wenig Hüte.
Auch das.
Und das Letzte, was ich damals erwähnt habe, war der K.J. Parker. Das ist ein Pseudonym von Tom Holt, einem Schriftsteller. Damals habe ich die 16 Ways to Defend a Walled City oder irgendwie so erwähnt. Mhm. Und jetzt hatte ich gelesen seine Engineer-Trilogie. Die fängt an mit Devices and Desires, dann kommt Evil for Evil und dann die Escapement. Das ist so ein Dreiteiler, wobei das dritte Buch aus irgendeinem Grund wesentlich kürzer ist als die ersten zwei. Aber okay. Und erzählt, wie soll man das jetzt sagen, ohne zu viel zu spoilen, also es erzählt von verschiedenen Fantasy-Gesellschaften, die so auf einem Kontinent zusammenleben. Die eine ist so eine klassische Bürokraten-Ding, die aber die beste Technologie haben. Aber diese Technologie ist absolut genormt und darf auch nicht verändert werden. Und, okay. Und eine unserer Hauptfiguren bastelt eine Puppe, die mehr kann als Automatons eigentlich können dürfen. Und deswegen wird er zum Tode verurteilt, ist ja klar. Und dann flüchtet er und möchte sich halt retten. Und daneben gibt es auch noch die klassischen Ritterburg-Fantasy-Gesellschaften, wo irgendein Duke ganz oben am Thron sitzt und seine Leute in den Tod in irgendwelche Schlachten schickt. Und da gibt es verschiedene Blickwinkel, die wir so mitkriegen. Und das Ganze entspinnt dann eine ziemlich weitreichende Geschichte. Und ich habe mal erwähnt, jetzt fällt mir natürlich der Name selber nicht mehr ein, aber da gab es mal so eine Geschichte, die ich erwähnt habe, die mir nicht so gut gefallen hat, die sehr graustufenmäßig ist, ja, wo man nicht genau weiß, wer jetzt der Held ist und so weiter, die mir dann aber letzten Endes viel zu düster war, ja, wo dann einfach alles im Arsch ist und alles ist tot und alles ist scheiße, nichts ist gut in dieser Welt, ja, und die Bösen gewinnen. Ja, aber das ist dann für mich dann fast schon kein Eskapismus mehr. Und bei der Engineer-Trilogie ist auch sehr viel mehr Graustufen, aber es ist nicht ganz so, ich meine, es ist zynisch, aber es ist nicht ganz so absolut schwarz. Ja. Schon sehr zynisch zum Teil auch und auch nicht alles ist gut zum Schluss, aber es ist nicht ganz so schwarz, kommt man vor. Und man, es ist zumindest ein bisschen noch ein Gutes in den Menschen drin, sage ich jetzt mal.
Was für ein Seitenumfang?
Ja, das sind schon 2x600, 700 Seiten, glaube ich. Und das letzte wahrscheinlich dann so 300-400 Seiten. Hm. So in dem Dreh. Aber klingt, da würde ich dir lieber die 16 Ways to Defend a Walled City. Die ist wesentlich flotter und kürzer und spaßiger.
Okay.
Ja, aber für Leute von, ich mag es auch mal in Graustufen, würde ich die Engineer-Trilogie durchaus empfehlen. Ja, das war jetzt meine Revue der Literaturrevue. Ich würde dann vielleicht dich noch kurz fragen, hast du die neue Herr der Ringe-Serie geschaut? Die Rings of Powers?
Ich habe mit Staffel 1 begonnen, ich bin überhaupt nicht reinkommen. Ich finde, also zumindest so die ersten 2 oder 3 Folgen, die ich geschaut habe, waren viel zu videogamey, sprich, wir verfolgen mit Galadriel Quest XY. Mhm. Ich finde den Style zum Scheißen, also richtig ekelhaft. Also die ganzen, oh, das Costume-Design finde ich zum Speien.
Wirklich? Okay.
Ich finde, dass sie uns da so Gelfrisur-Elben vorsetzen, ich pack's überhaupt nicht.
Also, Gelfrisur-Elben ist gut.
Mir kommt echt das Grauen. Und ich, not my
okay. Business. Nicht deins. Ja, also, da bist du eh in der Mehrheit, glaube ich.
Dann viel, viel lieber Wheel of Time.
Wirklich, ja? Okay. Ich glaube, da bist du eh in der Mehrheit. Die meisten Leute waren leider nicht sonderlich begeistert von der Lord of the Rings-Serie. Ich und meine Frau schauen es gern. Also uns, es ist halt so ein bisschen meditativ, würde ich sagen. Es ist halt so klassisch ein Märchen und keine Geschichte, wie man sie aus dem Golden Age of TV kennt, ja, wo irgendwie Charaktere absolut realistische Intentionen haben und Motivationen haben. Hier ist halt einfach Elben machen Elben-Dinge und Böse machen böse Dinge und irgendwer ist vielleicht Sauron, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Aber es ist alles sehr märchenhaft, ja. Was auch für mich passt, das ist das halt für passt mich.
Passt ja voll, das ja. Ist ja auch, ich meine, mittlerweile ist High Fantasy halt ein bisschen ausgelutscht, aber
ja.
Herr der Ringe hat es halt etabliert und das stört mich überhaupt nicht, das darf ruhig so sein.
Ja, ich verstehe das mit dem Style so ein bisschen.
Wenn es Dungeons and Dragons wäre, dann würde ich sagen, ja, passt. Vielleicht ein paar einzelne Serie. Aber es ist halt Herr der Ringe. Und da erwarte ich mehr.
Ja, also es sieht sehr oft teuer aus, aber nicht unbedingt immer gut. Das
voll, ja.
Das auch, ist auch eine Rüstungen Kritik, die ich verstehe.
Ja. Das schaut mir oft einfach zu sehr nach Playmobil irgendwie aus.
Ja.
Nichts gegen Playmobil. Ja, aber cool, dass es kommt noch eine dritte?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon.
Ja, falls mir mal viel zu fad ist, wo es gerade nicht zu danach ausschaut, dann vielleicht mal. Aber dann muss ich vorher Raumschiff-Serien schauen.
Also Expanse meinst du und For All Mankind.
Ja.
Es gibt auf Apple TV Plus auch die Foundation-Serie, die ich aber noch nicht geschaut habe. Von der ich nicht weiß, wie gut sie ist. Ich glaube, die war am Anfang auch nicht sonderlich beliebt, aber hat sich, glaube ich, gefangen, weil es gibt zumindest zwei Seasons.
Ich glaube, Dune werde ich schauen.
Ja, okay. Legacy. Ja, passt.
Ja, magst du noch, jetzt habe ich dich unterbrochen mit meinem Rant.
Nö, ich war schon durch. Alles gut. Nein, passt.
Ja, ich gehe vom High Fantasy zu den Graustufen zurück. Könnte man jetzt streiten, ob es eskapistisch genug für Eskapoden ist, aber es hat mich tief beeindruckt.
Okay.
The Lioness, beziehungsweise nur Lioness.
Aha.
Und, okay, es ist eine Agentenserie.
Ja.
Und es ist von einem Taylor Sheridan, der hat Sicario geschrieben.
Ja.
Wind River.
Der hat
Sicario 2.
Ja.
Was das Ganze wieder relativiert. Aber auf jeden Fall, Lioness finde ich ist tatsächlich die beste Agentenserie seit The Night Manager.
Okay. Würde
ich auch gern schwärmen.
Ja.
Mit Tom Hiddleston und Hugh Laurie. Falls es, also einfach nur um die Leute anzuteasern. Lioness ist besetzt mit Zoe Saldana, Nicole Kidman, Michael Kelly, Morgan Freeman, also durchaus große Namen. Und es sind halt echt auch Graustufen und das hat mir echt gut gefallen. Plus die Serie, die erste Staffel, hört mit einer echt harten Message auf, was du dann wirklich mal so denkst, damit hätte ich erst nicht gerechnet nach diesem ganzen, wir sind trotz allem irgendwie abgebrühte Agenten und coole Soldaten.
Mhm.
Also die Schlussmessage von Staffel 1, die ich jetzt nicht spoilern werde, war wirklich, wo ich mir dachte, bist du deppert. Hort.
Okay.
Und ich finde, ich habe jetzt, also jetzt gerade ist Staffel 2 rauskommen, beziehungsweise im Herbst, glaube ich. Damit habe ich jetzt begonnen, weil ich gewartet habe, bis sie halt ganz draußen ist. Und da fehlt mir so ein bisschen bisher, ich bin noch nicht ganz durch, fehlen mir so die Nuancen und vor allem auch das, also diese harte Message. Es kommt mir ein bisschen zu sehr, wir bereiten uns auf Trump-Amerika vor und wollen uns mit niemandem verscherzen vor.
Mhm.
Trotzdem spannend. Und eine Szene habe ich ganz lustig gefunden. Die Hauptfigur, die Zoe Saldana, kommt heim und sieht gerade, wie ihr Mann mit den Kindern streitet. Die Kinder reden über irgendeinen Transmenschen und der Vater ist halt so, ja, bla bla bla, es gibt nur männlich und weiblich. Und dann streiten sie halt so ein bisschen hin und her. Und dann sagt die Figur von der Zoe Saldana so, hey, euer Vater darf eine andere Meinung haben und ihr dürft eure Meinung haben und ihr müsst nicht derselben Meinung sein. Das ist das Schöne an unserem Land, weil sonst wären wir ja quasi in China oder in Russland. Und nächster Tag steht in der Zeitung, ja, Facebook verbietet Democrats und solche Wörter. Also nicht so gut gealtert, okay.
Also im echten Leben meinst du
das? Im echten Leben, ja. Aber ja, echt coole Agentenserie und finde ich sehr, sehr empfehlenswert.
Cool. Na, hatte ich nicht am Schirm, aber vielleicht möchte ich das noch schauen, weil wir haben jetzt die Day of the Jackal-Serie geschaut und die hat uns Spaß gemacht. Die war eigentlich
ich gar nicht gewusst,
ganz lustig. Ja,
Slow Horse, das muss ich noch schauen.
Slow Horse, das musst du unbedingt schauen. Das ist richtig cool. Aber die ist sehr gut, aber auch ein bisschen mit Witz und so. Also die, glaube ich, ein bisschen anderes Kaliber von Serie. Aber schau auf jeden Fall Slow Horse, bevor du Day of the Jackal schaust.
Ja, klingt beides cool, weil Agentenserie mag ich halt. Ich schaue ja auch gerne Jack Ryan und Reacher, obwohl die beide sehr viel tiefer sind, sag ich mal.
Ja.
Dann
könnte der Day of the Jackal eigentlich ganz gut gefallen. Ja.
Vielleicht noch ganz kurz, worum es geht. Es geht ums Lioness-Programm, wo die Zoe Saldana versucht, weibliche Agentinnen bei Terrorzielen einzuschleusen. Und zwar jetzt quasi nicht die soll quasi den Typen umbringen, aber sie soll sich nicht an ihn ranmachen, sondern zum Beispiel an seine Frau. Also sie freundet sich mit ihrer Frau an, kommt dadurch nah an ihn ran und bringt ihn dann um. Das ist so das Ziel des Lioness-Programms.
Ah, okay, okay.
Dass du dich quasi einschleust.
Also nicht wie das Red Sparrow-Programm, wo man einfach den Sex verwendet, um Männer
sondern
in die Falle zu locken.
Du freundest dich mit der Tochter oder mit der Nichte oder was an und kommst auf diesem Wege ans Ziel ran.
Cleverer, ja.
Ist natürlich sehr gefährlich für die Lioness, die das durchziehen muss. Und was, also Staffel 1 war halt teilweise auch, finde ich, echt emotional, weil du halt wirklich siehst, okay, da treffen halt jetzt einfach Realitäten aufeinander und die ist dort und weiß, sie muss XY umbringen, aber sieht halt aus deren Perspektive, beziehungsweise lernt dich besser kennen und so weiter. Also echt cool.
Okay. Wenn dir sowas gefällt, dann schau dir unbedingt die Americans an.
Ist mir, glaube ich, schon wieder zu lang.
Aha, okay.
Ja, passt. 5 Staffeln oder was ist das?
Ja, hat ein paar Staffeln, ja. Aber da geht's halt auch um... Na, ist
ja
wurscht.
Naja, ich weiß es eh. Ja. Also ich hab's am Schirm.
Cool, Lioness. Das ist, glaube ich, auf Prime, gell?
Ja, also ich fürchte sogar auf dem Zusatzkanal auf Paramount Plus, glaube ich. glaube ich. Bin mir gar nicht sicher.
Okay.
Aber ja.
Ich würde dann, glaube ich, mal ein Spiel anführen. Ich kann leider noch nicht guten Gewissens Indiana Jones and the Great Circle anführen, weil ich da noch nicht weit bin. Aber das habe ich sehr gern gespielt und spiele es auch weiter. Aber da bin ich noch nicht wirklich aus der ersten Gegend raus sozusagen. Deswegen traue ich mich da nicht wirklich jetzt eine Empfehlung aussprechen, wenn ich nur 10% von dem Spiel gespielt habe.
Ich habe trotzdem eine Nachfrage, weil ich habe mehrfach gehört in Reviews, dass es mehr Adventure ist als klassisches, was man von ihnen erwartet, Wolfenstein-Geballer.
Aha, ja.
Aber ich bin einfach der schlechteste Adventure-Spiel auf dem Planeten. Ich krieg kein Rätsel auf die Reihe. Sind die Rätsel machbar? Sind es Rätsel von 3D-Adventures von Tomb Raider, die ich lösen kann?
Nein, das sind schon...
Also, LucasArts-Adventure-Rätsel.
Eher zweiteres. Aber sie sind die ich gesehen habe, sind echt ganz cool. Also so irgendwo dazwischen. Aber mehr Rätselbuch-Rätsel als Tomb Raider.
Also nicht schieb XY dorthin, damit das Wasser da drüber rinnt.
Also ein bisschen was von beiden, aber aber finde ich find's, die Rätsel sind schon was richtig Cooles. Also zumindest die, die man so in der Welt findet. Ja, da gibt's irgendwo so versteckte, also nicht versteckte, sondern Kisten, wo ein Zahnschloss dran ist. Ja, und da ist eh nur Blödsinn drin, ja, irgendwelche, weiß nicht, Geld oder Munition oder sonst irgendwas. Und zum Teil sind die aber dann eben, weiß man nicht, welcher Code von dem Zahnschloss ist. Manchmal steht der einfach daneben und du gibst den ein und fertig. Und manchmal musst du einfach mehrteilige Rätsel lösen, um überhaupt diesen Code zu kriegen. Und da musst du wirklich die Hinweise auch finden. Also das ist es mehr. Du musst die Hinweise finden und dann auch noch richtig kombinieren. Also das ist schon vom Rätseldesign her Respekt, sage ich jetzt mal. Ja, also die ich gesehen habe.
Viel Gutes drüber gehört. Ja,
genau. Aber nachdem vielleicht der oder die eine oder andere ja einen Netflix-Account bereits haben und Netflix bereits zahlen, möchte ich nochmal darauf hinweisen. Ich glaube, ich habe das schon mal getan, aber vielen Leuten ist nicht bewusst und Netflix vermarktet das meiner Meinung nach
voll weird.
Nicht sonderlich gut. Aber es gibt in Netflix enthalten eine sehr feine Spielebibliothek. Die ist jetzt nicht riesig, aber enthält wirklich ein paar sehr, sehr gute Spiele.
Into the Breach.
Into the Breach zum Beispiel. Und kauft dann auch einfach Spiele, die schon älter sind und bringt sie raus, die man früher zahlen hätte müssen. Zum Beispiel wollte ich schon längst Monument Valley spielen, aber hab's aus irgendeinem Grund nie geschafft, dass ich mal da die paar Euro einschmeiß, um dieses Spiel zu spielen. Jetzt ist es in Netflix. Der erste Teil, der zweite Teil und der neue dritte Teil. Teil 1 und 2 habe ich gespielt. Das Ganze ist ein Rätselspiel.
Okay.
Aber weniger jetzt Kombinatorik oder so, sondern die Levels schauen aus wie Gemälde von M.C. Escher, falls du den kennst. Ja, M.C. Escher, nicht M.C. Escher. M.C. Escher. Also so eigentlich unmöglich. Zum Beispiel der Klassiker ist Treppen, die immer, die aussehen, als würden sie immer nach oben gehen. Ja, also
endlos im Kreis quasi.
Endlos im Kreis, aber immer nach oben. Und man denkt sich, wie geht das? Ja, weil er halt mit der Perspektive spielt. Ja. Oder dieser Fluss, der so eine Rinne, die so einen Zickzack nach hinten macht und dann wieder nach vorne kommt und dann ein Wasserfall nach unten in das Becken, aus dem der Fluss eigentlich losfließt. Ja. Also sprich, physikalisch unmöglich, aber durch Perspektive darstellbar.
Ich würde sagen, schwer verfilmbar, aber der Nolan hat es gemacht bei Inception.
Richtig, Inception enthält einmal diese Brückensequenz oder Treppensequenz, genau, die an MC Escher angelehnt ist. Und das ist halt das Spiel Monument Valley. Also da kannst du immer ein paar Teile drehen oder verschieben, um irgendwelche Wege frei zu machen. Und das Ziel des Levels ist eigentlich meistens, bring dein Munchkal zu einer Tür oder auf einen Knopf. Ja? Und dann musst du halt im Level irgendwie Sachen rumschieben, damit du das gehst, oder musst die Kamera drehen, damit dann eben die Perspektive sich richtig anordnet, damit man dann da drüber kann und so. Das Ganze schaut richtig cool aus, also die Levels sind richtig schön. Ist, glaube ich, nur am Handy zu spielen. Ich glaube, das gibt es, glaube ich, nicht auf Desktop. Macht, glaube ich, auch weniger Sinn da, weil es einfach auch die Eingabemethode Handy hier perfekt ist, ja, damit man so den Bildschirm drehen kann und einzelne Teile einfach über Touchscreen sozusagen hoch runterschieben kann, links, rechts schieben kann. Ja, und da sind eben die Teile 1 bis 3 in Netflix enthalten, cool. Monument Valley, ja. Und auch, wer es noch nicht gespielt hat, aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, Terra Nil, auch ein cooles Spiel. Ist also am Handy ein bisschen schwieriger zu spielen. Also das, glaube ich, macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß, wenn man es auf Desktop spielt. Aber da kann man ja mal probieren. Manche der Spiele kann man über Netflix, ich glaube, das ist nur so eine Beta-Phase, aber kann man mal probieren, im Browser spielen. Vielleicht okay, cool. Funktioniert das da. Habe ich selber nicht ausprobiert, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber sonst einfach mal die Bibliothek anschauen. Da sind ein paar richtig, richtig coole Spiele, die sonst auch Geld kosten würden. Also jetzt nicht irgendwie nur Freeware-RAM-schwer, sondern wirklich gute Spiele sind enthalten und haben natürlich dann keine Werbung. Also oft sind es auch Spiele, die vielleicht sonst mit Werbung einfach sich monetarisieren würden. Und in dem Netflix-Abo hast du halt dann keine. Also du lädst sie nach wie vor runter über den normalen App-Store, aber über deinen Netflix-Account kannst du es dann spielen, ohne was zu zahlen. Das ist halt sehr, sehr cool. Also einfach in Netflix-App einsteigen, dort Spiele suchen und auf den Link klicken sozusagen, um im App-Store zu landen und dann runterladen.
Voll.
Ja.
Ja, cool. Klingt eigentlich ganz lustig. Vor allem, das ist auch, glaube ich, sowas, was ich daheim, sag ich mal, würde ich meine Zeit nicht dafür verschwenden. Also ohne, dass ich das negativ meine. Aber das klingt so nach einem klassischen Straßenbahnspiel.
Voll, ja. Die Levels sind noch nicht sonderlich lang. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie über eine Stunde lang irgendwie Sachen im Kopf behalten musst und dies denken musst. Gar nicht. Eher, es geht mehr über den Vibe. Hat einen super schönen Soundtrack. Also wenn man Kopfhörer drin hat, funktioniert das sehr gut. Wird auch, glaube ich, empfohlen. So am Anfang des Spiels sagen sie, hey, am besten mit Ton spielen. Und wenn du in der Straßenbahn bist, dann setzt der gottverdammte Kopfhörer auf und spielst nicht mit Ton über Lautsprecher.
Voll.
Und ja, es schaut großartig aus vom ganzen Art-Design her und so. Ich sag mal da, Art-Design? Ja, ihr wisst schon, was ich meine.
Der Look.
Ja. Empfehlung meinerseits.
Ich hänge gleich zwei einfach ganz schnell an, nämlich Nobody Wants to Die. Vom Art-Design her fantastisch. Es spielt einfach, glaube ich, 2300 oder so, also irgendwann in der Zukunft. Und es erinnert sehr so an Fifth Element mit fliegenden Autos und großen Hochhäusern. Aber der Schmäh ist, dass das Ganze ziemlich Art-Deco-mäßig ist. Also du hast quasi eine Fifth Element Art-Deco-Welt. Und rein von der Optik her ist es fantastisch. Ich habe es nicht sonderlich weit gespielt, weil ich keinen Bock auf Walking Simulator gehabt habe. Das ist so eine Detektivgeschichte. Aber es hat gute Kritiken gekriegt, das ist ein gutes Spiel, das ist ein wunderschönes Spiel, der Artstyle ist Hammer. Ich habe nur einfach keine Lust auf Slow Game gehabt in dem Moment, darum habe ich es dann auch liegen lassen.
Aber Artstyle war übrigens das Wort, was ich vorher gesucht habe, wo ich Art Design gesagt habe. Artstyle, danke.
Ja, das so bin ich auch drauf gekommen. Genau, also, und dann mache ich meinen nächsten offiziellen
Punkt. Wie hieß das? Nobody?
Nobody Wants to Die.
Okay, cool.
Also du musst einen Mord aufklären in einer Welt, wo es eigentlich keine Morde mehr gibt, weil die Leute alle unsterblich sind.
Ah, spannend. Cool.
Dann fange ich weiter mit meinem nächsten offiziellen Punkt. Dystopica. Ich hoffe, dass ich da jetzt einen kleinen Geheimtipp rausjagen kann. Es ist eins dieser netten Spiele, wo es um nichts geht. Also ein bisschen so Townscaper-mäßig. Mhm. Du baust und hast kein Ziel und auch keine Herausforderung. Und je nachdem, was du wie kombinierst, werden die Häuser dann auch mal größer und breiter und kleiner. Und du baust einfach eine dystopische Stadt. schaut relativ schnell einfach sehr Blade Runner-mäßig aus. Mit großen Pyramiden und Nebel und Rauch. Kannst auch alles einstellen, kannst sagen, mehr Nebel, weniger Nebel. Im Endeffekt baust du eine coole dystopische Stadt und machst dann schöne Screenshots davon mit dem Fotomodus. Das ganze Ding kostet 7 Euro. Ist, glaube ich, von einem einzelnen Typen namens Matt entwickelt worden. Du kannst auch zum Beispiel Leuchtreklamen und so weiter deine eigenen JPEGs reinhauen. ja. Hat mich schon ein bisschen unterhalten und ist seine 5 Euro, momentan ist es 30% reduziert.
Oh, jetzt zugreifen.
Wert. Zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, 25. Jänner 2025.
Wer es idyllischer mag, und kann ich jetzt aber nicht aus Erfahrung empfehlen, aber Tiny Glade habe ich schon länger auf der, der Liste. Da schaut es ja sehr süß aus und das ist halt mehr so, mach dein, weiß ich nicht, französisches Chateau.
Ja, voll.
In der Provence oder irgendwie so.
Ich habe tatsächlich so ein bisschen gerade so den Versuch, eben solche, ich nenne es mal Non-Challenge-Games, wo du halt einfach ohne viel Druck eine gute Zeit haben kannst. Mhm. Eben Townscaper, Tiny Glades, Summer House oder Summer Home, bin mir gar nicht sicher. Dystopica ist halt auch so chillig, aber du baust halt eine Dystopie. Und in der Steam-Community sieht man, dass manche Leute auch echt geile Sachen gemacht haben, indem sie halt zum Beispiel das Imperium-Logo von Star Wars in die Stadt reinladen und dann halt einfach so Imperial Outposts bauen und so. Ist schon ganz cool.
Ja. Aber Obacht, dass die Maus das nicht erfährt.
Ja, Obacht, dass die Maus das nicht erfährt. Was? Hast du noch was im Angebot? Ich habe da noch einen Punkt, mein Finale.
Ja, ich hätte schon noch was im Angebot, aber weißt du was, mein letzter Pick ist jetzt einfach nicht, wie soll ich sagen, kein Geheimtipp, aber trotzdem was, wo ich glaube ich schon lange nicht mehr so kurz so viel Zeit investiert habe, wie in Stardew Valley. Ist ein
tatsächlich
uraltes Spiel. Ich habe das immer schon so, weißt du, so im peripheren Sichtfeld gehabt, nachdem ich ja Animal Crossing ganz gern gespielt habe und sowas. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt ist es im Game Pass. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr, es nicht zu spielen. Hab's gespielt, das war natürlich genau mein Scheiß. Und dann habe ich da halt, ich weiß nicht, gefühlt in einem Monat 100 Stunden investiert. Ganz sowas nicht, aber in der Größenordnung irgendwas. Hab's ziemlich gesüchtelt und habe jetzt schon länger eine Pause gemacht, aber ich muss unbedingt wieder mal spielen. Also das
kannst
ist halt
du
einfach
jederzeit aufhören, Mo?
Fast. Das Problem an dem Ding ist, man kann immer nur am Ende des Tages speichern. Das heißt, Alter, man muss, ja, aber ein Tag dauert auch nicht sonderlich lang. Also das ist jetzt, und das war auch so ein bisschen das, warum ich am Anfang so, wie soll ich sagen, ein bisschen gesüchtelt habe, weil du hast das Gefühl, du musst jeden Tag irgendwas schaffen, ja. Und dann muss man aber, oder bin ich zumindest, bin ich dann durchgekippt und habe gesagt, okay, nein, ich muss gar nichts. Ja. Es gibt keinen Zeitdruck. Du kannst eigentlich, also ja, es gibt Jahreszeit und manche Sachen kannst du nur im Winter machen zum Beispiel. Aber
es wird der nächste Winter kommen.
Es kommt der nächste Winter und dann bist perfekt vorbereitet oder auch nicht und dann machst du halt im übernächsten Winter erst das, was du machen willst. Also du kannst eigentlich alles relativ gechillt durchziehen, wie du es willst. Ja.
Würdest du es in mein neues Genre Non-Challenge-Games sehen?
Nein, weil es gibt Aspekte im Spiel, die tatsächlich Vorbereitung brauchen. Ja? Also es ist schon was Challenges. Also außer du hast jetzt, also wenn du gar nichts tun willst, wenn du nur die Leute kennenlernen willst, dann hast du keine Challenge. Ja, das geht. Aber ich will ja den besten Garten aufbauen, ich will ja das beste Gemüse züchten, ich will ja whatever. Es gibt so eine Höhle, in der man sich nach unten gräbt, nach Mineralien. Und da sind halt dann Monster. Gegner, Monster, genau. Insofern ist es schon challenging. Aber man kann es sehr gut im eigenen Tempo spielen, sage ich jetzt mal. Und ja, ich mag halt gern so Crafting-Zeugs und eben Hochlevel-Zeugs, also im Sinne von mein Gemüse hat jetzt einen Goldstern oder so. Das mag ich halt sehr gern. Und, oder der, du kannst auch fischen und den besten Fisch fangen und so, ja.
Aber es ist schon ein cozy Game, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Genau. Man kann das theoretisch auch Koop spielen, aber ich weiß nicht, ob das dann, also wie das dann Spaß macht, weil für mich ist schon eben, ich will mein Tempo spielen, ja. Und das geht halt in Koop vielleicht schwieriger, aber vielleicht kann man sich auch dann die Arbeit besser teilen, ich weiß es nicht. Aber ja, Stardew Valley habe ich sehr gern gespielt jetzt in letzter Zeit, aber müsste ich wieder mehr spielen.
Ein Tag geht noch.
Ja, oder? Das auf jeden Fall, ja genau. Und auch eins, wo ich sehr schnell angefangen habe, eine Excel-Liste anzulegen, was ja immer bei mir ein wichtiger Meilenstein ist. Ob ich ein Spiel jetzt langfristig spiele, ist, wenn ich einen Excel-Sheet habe, dann bin ich all in.
Okay.
Dann gut. Bitte, Jo, das große Finale. Was hast du uns mitgebracht?
Dem geht voraus, dass die PS4 eingegangen ist und eine PS5 angeschafft wurde. Und dann habe ich mir Stellar Blade geholt. Es ist auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen abschreckend, weil es halt wieder sein Ich laufe mit einem Babe rum und schnitzel Sachen Spiel ist.
Aber, so wie Bayonetta oder sowas.
So wie Bayonetta, wobei auch Bayonetta ein fantastisches Spiel ist, oder Nier Automata. Und Nier Automata ist das Stichwort. Der Schöpfer von Stellar Blade ist ein sehr großer Fan von Nier Automata und das merkt man dem Spiel an jeder Ecke an. Also vom Design her, es ist dasselbe Musikstudio-Team dahinter. Das heißt, der Soundtrack, der schon bei Nier Automata einfach unglaublich gut war, ist auch da wieder unglaublich gut. Die Welt ist wieder ein bisschen weird, so eine Postapokalypse, aber halt eben so eine weirde Postapokalypse wie bei Nier. Auch mit einigen Sachen, wo man ein bisschen drüber steigen muss, sag ich mal. Also dass ich zum Beispiel speichern du in so Camps und das Camp ist halt einfach ein Cola-Automat, weil ich mir denke, Alter, wir sind in der Postapokalypse und du sagst mir, ein Cola-Automat ist der Punkt, wo ich meinen Speicherstand. Aber was das Spiel von Nier Automata abhebt, ist die Spielmechanik, weil Nier Automata war ja eigentlich erstens immer wieder so ein Genre-Mix, mal ein bisschen Side-Scrolling, mal ein bisschen Bullet Hell und so weiter. Und das ist eher in Richtung Souls-like, sprich, du hast eben deine Camps. Von den Camps machst du deine Runden, schaltest neue Camps frei. Aber das Kämpfen funktioniert so verdammt gut und das hat mich so beeindruckt. Also es ist total schnell. Ich spiele es auf leicht, weil ich bei Schleicht schon einfach überfordert bin, weil ich einfach zu alt und langsam bin. Du hast Kombos, die reinhauen. Du hast Hitboxen, die so präzise sind. Also wenn so ein Roboter mit Laserstrahl über dich drüber mäht, wenn du halt gerade eine Rolle machst, und du dem Laser damit auskommst, dann trifft er dich halt nicht. Oft ist es bei so Spielen ja, oh, die Animation ist losgegangen, das trifft sich halt. Und das hat mich einfach so beeindruckt, wie präzise das ist, auch deine Schläge. Wenn du halt daneben kupft bist, dann triffst du ihn halt nicht, Pech gehabt. Und das Kämpfen ist unglaublich anime-mäßig, also es fetzt einfach rein, du kommst einfach vor wie im Dragon Ball-Kampf immer wieder. Fette Endgegner. Generell die Inszenierung ist ziemlich Hammer. Und was ist mein Kritikpunkt ist, ich habe mir echt Mühe gegeben, alles einzusammeln, alle Sidequests zu machen und so weiter, weil es mir einfach echt taugt. Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass du halt, also ich habe zum Beispiel noch zwei Talentbäume gar nicht freigeschaltet. Und irgendwo habe ich jetzt gelesen, okay, den einen kriege ich erst bei New Game Plus. Und da bin ich mir dann verarscht vorkommen. Da habe ich mir dann gedacht, Alter, okay, ich mag euer Spiel wirklich gern, aber dass ihr mich zwingt, das Spiel zweimal oder dreimal durchzuspielen, exakt dasselbe Spiel, damit ich den dritten Talentbaum kriege, da komme ich mir gefotzelt vor. Und dann habe ich es auch nicht mehr gespielt. Ich habe das gelesen, habe mir dann gedacht, na, sicher nicht, fickt's euch. und das, so geht es mir öfter, wenn ich irgendwie so drauf komme, okay, es ist, sie verlangen jetzt plötzlich zu viel von mir, meistens einfach Zeit, also nehmen wir mal Persona 5 oder so, wenn ich einfach weiß, 80 Stunden Mainquest, na danke, I'm out. Oder wenn du mir sagst, Buchserie, 7000 Seiten, na dann, I'm out. Und so geht es mir lustigerweise auch bei Roguelikes. Wir haben Below gespielt. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich denke, okay, jetzt habe ich das Spiel mich ja nicht gesehen. Und es ist mir völlig wurscht, ob ich in Level 30 runterkomme oder bei Level 5 aufhöre. Und ein bisschen so ist es mir halt leider bei Stellar Blade auch gegangen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich habe es jetzt gesehen und ich hätte es eigentlich gern weitergespielt. Aber mit dem Wissen, dass ihr von mir wollt, dass ich es dreimal durchspiele, bin ich dann halt auch raus. Das war bei Nier Automata lustig. Da habe ich es auch nicht dreimal durchgespielt, sondern mir das Ende dann einfach auf YouTube angeschaut, vom dritten Mal durchspielen. Aber, na.
Und diesen Talentbaum aus, also einfach ignorieren, geht dann
auch natürlich. Nicht. Geht schon, aber ich denke mal, Alter, dann haltet sie mir nicht vor.
Also man sieht ihn sehr prominent, aber weiß nicht, wie man freischaltet.
Ich habe ihn in meinem Skill-Menü. Und ich habe halt wirklich schon gegrindet, dass ich weil in dem Gebiet, wo ich gerade bin, kann man relativ gut grinden, dass ich halt einfach auch schon ein paar Punkte auf Vorrat habe. Dann sagt es mir, ja, den kriege ich aber erst beim dritten Mal
spielen. Okay. Also du kannst dann nichts anderes mehr investieren.
Ja, könnte ich schon noch, aber es sind jetzt eher Nebensächlichkeiten, wo ich mir denke, brauche ich jetzt gerade eher nicht so.
Interessant.
Und gleichzeitig ist die Wälder aber halt auch ganz cool, weil es halt so eine dubiose Postapokalypse ist, wo halt irgendwie alles Depris, aber irgendwie auch doch noch ein bisschen weird und da gibt es irgendwie eine letzte Stadt der Menschen und so weiter. Hm. Also hat mir echt gut gefallen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich erfahren habe, dass ich es dreimal durchspielen soll.
Okay. Wie, sag nochmal den Namen.
Stellar Blade.
Stellar Blade. Oder also, mit R. Stellar.
Stellar Blade.
Okay. Also Sternenschwert oder sowas. Ja. Ah, cool.
Also quasi Souls-like, viel, viel einfacher, also nicht so schwer, aber mit einem echt gut funktionierenden Kampfsystem.
Sehr schön.
Jo. Und es gibt 78 Outfits zum Freispielen. was ich prinzipiell gern mache.
Ohne New Game Plus Plus.
Doch, natürlich. Also du musst alle kriegst, musst natürlich wieder durch alles durch. wobei, das ist für mich so ein bisschen Immersion-Breaking, das klingt jetzt blöd, aber viele von den Outfits sind halt Classic, Japanese, Gamey, das Playboy-Bunny-Kostüm oder so. Und ich habe echt nichts gegen sexy Outfits, aber das finde ich halt dann Immersion-Breaking. Ich will nicht in einem Bunny-Kostüm durch die Postapokalypse rennen irgendwie.
Okay.
Naja, aber offenbar wollen es viele schon und ich belasse es bei
den Kopf, die ich
bis jetzt freigespielt habe.
Okay. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, jo, beenden wir unsere Rückschau. Wir werden jetzt nicht versprechen, dass wir wieder in einen schnelleren Rhythmus kommen, weil ich glaube, wenn man sowas verspricht, dann ist ja vorprogrammiert, ja, dass man es nicht halten kann. Wir schauen einfach, wann wir es das nächste Mal schaffen. Und dann schauen wir auch, was das dann für ein Thema wird. Aber es hat mich persönlich natürlich sehr gefreut, dass wir es wieder geschafft haben, eine Folge aufzunehmen. Und vielen Dank auch, dass du dir aus einem sicher sehr gut gefüllten Tag die Zeit dafür genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass du so spät für mich Zeit hast, weil ich halt, ja, es ist halt ungewiss, ob das Kind um 9 oder um 9:30 oder um 9:45 oder um 9:45 schläft. Ja, danke für diesen späten Termin.
Ich sage jetzt mal, an einem Samstag ist das für mich kein Problem, weil ich am nächsten Tag nicht arbeiten muss. Und falls es irgendwann mal unter der Woche sein muss, dann werden wir das auch zur Not hinkriegen. Hauptsache, wir machen eine Folge, gell?
Ich habe einfach einen großen Drang nach Eskapismus, weil dieses Jahr 2025 schlägt sich mit negativen Schlagzeilen.
Der Bedarf an Eskapismus wird sicher nicht weniger. Ich habe mir heute ein Buch ausgesucht aus meiner TBR, also To Be Read Liste. Was, wie haben sie das beschrieben? Utopie verspricht. Ich bin gespannt. Die Robot and Monk Serie. Vielleicht rede ich das nächste Mal drüber. Mal sehen. Also ich habe hier auch gerade sehr viel Wunsch nach Eskapismus. Gleichzeitig natürlich bitte nicht den Hoffnungen an unsere Welt verlieren. Weil das wollen die.
Das stimmt.
Und das hilft dann niemandem, wenn man das tut. Ich will jetzt auch nicht zu politisch oder deprimär oder sonst irgendwas, aber
Peter Kieran hat es einfach sehr schön gesagt, irgendwie. Wir haben Anfang 2025 und es ist schon Zeit für einen satirischen Jahresrückblick.
Ja. Also lasst euch nicht unterkriegen. Wenn ihr uns irgendwelche, weiß ich nicht, positiven Worte oder einfach Fragen schicken wollt oder sonst irgendwelche Zuschriften, könnt ihr das gerne machen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, das ist eskapoden@kinofilme.com. Man kann auf der Website Kommentare hinterlassen, kinofilme.com/eskapoden. Ich weiß nicht, ob man die Social-Media-Kanäle noch erwähnen soll. Lassen wir das vielleicht. Doch.
Blue Sky ist der heiße
Scheiß. Ja, Blue Sky, stimmt, ja. Also wir sind beide auf Blue Sky. Ich bin Mojack. Der Jo ist,
glaube ich, JJ May.
Okay.
Glaube ich.
Wir haben keinen Eskapoden-Account, aber
ich komme halt mit Blue Sky schon wieder nicht klar. Ich verstehe schon wieder nicht, wie ich Themen kriege, wie ich mit Menschen interagiere. Es passiert nichts.
Okay.
Mein prominentester Account, der am meisten gepostet hat, dem ich folge, war Neil Gaiman und dem bin ich jetzt entfolgt. Also.
Ja. Naja, ich will jetzt nicht der Blue Sky Tutorial hier aufmachen, auch wenn ich das auch nicht
kann. Ich werde mir mal ein YouTube-Video anschauen.
Aber wenn wir super Tipps hat, kann man es uns ja schicken. Wir haben theoretisch noch den Twitter-Account oder X-Account @eskapoden.
Den sollten wir eigentlich auflösen.
Sollten wir eigentlich auflösen, wahrscheinlich, ja. Aber für Podcast-Reviews und Bewertungen und Likes und natürlich Abos sind wir auf den wahrscheinlich auch nicht viel besseren Plattformen, Spotify und Apple Podcast zu finden. Da würden wir uns natürlich über Abos freuen und alles, jegliche Interaktionen. RSS-Feed haben wir natürlich auch, wer diese Plattform vermeiden will.
Wobei ich glaube, dass Twitter schon nochmal sehr viel schlimmer ist als...
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
Zumindest Spotify. Meta können wir es streiten, aber Spotify...
Ja, auf Meta sind wir aber eh nicht. Ich meine, wir sind schon auf Meta, aber nicht mit dem Podcast zumindest.
Ja.
Schauen wir mal, wie Apple sich jetzt die nächsten Jahre so gebären wird, aber egal. Wie gesagt, ich will eigentlich gar nicht zu politisch werden.
Ich habe Angst, dass wir gesperrt werden.
Wenn wir, ja, nein, das nicht unbedingt, aber wir sind ja für den Eskapismus hier, jo. Aber man soll natürlich auch die Realitäten nicht verweigern. Aber jedenfalls, wer ganz analog auskommen will, kann natürlich eine Podcast-Episode runterladen, auf eine Kassette überspielen und seinen oder ihren Freunden weiterreichen. Würde mich sehr freuen. Das Ganze geht natürlich auch digital auf dem USB-Stick oder so. Aber generell, wenn ihr Freund von uns erzählt, da gibt es einen Podcast.
Nein, ich habe letztens in der Cybersecurity-Schulung gehört, du sollst niemals einen fremden USB-Stick in deinen Laptop stecken.
Never auch, ever. Ja, auch wahr. Ja, das ist wahr. Aber wenn ein guter Freund dir einen USB-Stick gibt und sagt, hey, da ist ein super Podcast drauf, das würdest du doch tun, oder?
Nein, er hat gesagt, du weißt ja nicht, ob der gute Freund nicht trotzdem infiziert ist und selber nicht weiß.
Ah, okay, so meinst du. Gut, also vergesst meinen USB-Stick. Erzähl's uns einfach. Oder erzähl's einfach Leuten von uns. Darüber freuen wir uns.
Schreibt's mit und gibt's das Transkript.
Lest es ihnen vor dann. Und dann sagt, jo.
Reenacted.
Ja, das wäre natürlich cool.
Burgtheater.
Das wäre natürlich cool. Ja, wo man uns im Internet findet, haben wir jetzt eh schon erwähnt. Blue Sky im Moment wahrscheinlich am besten. Ich habe noch einen anderen Podcast. Lichtspielcast ist auch auf kinofilmen.com. Freue mich natürlich auch, wenn da wer reinhört. Und sonst würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und hoffen natürlich, dass es euch gut geht da draußen. Schaut's auf euch. Frühestem Eskapismus. Verliert nicht den Mut. Und bis hoffentlich bald wieder. Macht es gut, Baba.
Ciao.